keine Logik der Forschung. Wer fragt, wie sich wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse von anderen unterscheiden, wird als Antwort den Hinweis auf deren experimentelle Überprüfung bekommen. Die Einsicht, dass Pflanzen Licht von der Sonne benötigen, um zu wachsen, kann man bestätigen, indem man einige von ihnen eine Zeit lang in einen lichtlosen Raum sperrt, anschließend ihre Größe bestimmt und dieses Ergebnis mit den Werten vergleicht, die entsprechende Gewächse zeigen, die im Licht geblieben sind. Natürlich weiß man auch ohne solch ein Experiment, dass die Sonne von Bedeutung ist. Aber es könnte ja auch die von ihr produzierte Wärme sein, die von den Pflanzen benötigt wird, und die könnte in der Dunkelheit von einer Heizung geliefert werden. Um herauszufinden, ob die unsichtbare Wärme oder das sichtbare Licht maßgeblich sind, muss man ein Experiment machen. Und obwohl diese Idee heute ganz selbstverständlich klingt, irgendjemand muss sie im Laufe der Geschichte als erster geäußert und vorgeschlagen haben, wie dabei vorzugehen ist. Die Erfindung des Experiments verdanken wir vermutlich Francis Bacon, der erkannt hat, wieso dabei Einsichten möglich werden. Ein Wissenschaftler beginnt mit einer Hypothese der Art, Schlangen orten ihre Opfer, zum Beispiel Kaninchen, mit Hilfe ihrer Augen. Das heißt, er beginnt mit einer Annahme, die durch die Eigenschaft charakterisiert sein muss, in einem Versuch überprüfbar zu sein. Nur solch eine Hypothese kann wissenschaftlich genannt werden. Die Vermutung, Krankheiten werden von Gott gesandt, gehört ebenso wenig dazu wie die Behauptung, die Benzinpreise sind nicht marktgerecht. Und beide finden im Rahmen der Naturwissenschaften auch folgerichtig keinen Platz. Wissenschaftliche Hypothesen müssen nicht kompliziert klingen, wie der Satz, das lichtsensitive Pigment von Zygomyceten ist eine organische Substanz, die aus zwei kovalent verbundenen Vitamin-A-Molekülen besteht. Sie können vielmehr ganz einfach klingen. Metall dehnt sich bei Erwärmung aus. Wichtig ist nur, dass sich die Behauptungen in Versuchen testen lassen, wobei die entsprechenden Experimente mehr oder weniger aufwendig sein können. Was etwa das Metall angeht, so braucht man dazu nur einen Ofen als Wärmequelle, ein Thermometer und ein Lineal. Und was die Schlange angeht, benötigt man, abgesehen von Lampen und Instrumenten, mindestens zwei Tiere mit den entsprechenden Käfigen, um herauszufinden, dass sichtbares Licht nur eine Nebenwirkung spielt, wenn eine Schlange ihr Mittagessen ortet und es mehr auf die Infrarotstrahlen ankommt, die das Kaninchen dank seiner Körperwärme aussendet und für die es im Schlangenkopf neben den Augen besondere Empfangsorgane gibt. Bacon bemühte sich nun darum, die Logik zu formulieren, die diesem Vorgang der Hypothesenbildung und ihrer Überprüfung zugrunde liegt, und er bemerkte etwas Seltsames. Er bemerkte nämlich, dass eine einzige Beobachtung, die einer Hypothese widerspricht, ausreicht, um sie hinfällig sein zu lassen. Diese Logik der Forschung hat der Philosoph Karl Popper im 20. Jahrhundert wiederentdeckt, und in Anschluss an seine Arbeiten hat sich dafür der Begriff der Falsifizierung eingebürgert. Seine Idee führt zu einigen im Wortsinne merkwürdigen Konsequenzen. Zum einen drückt er aus, dass es in der Wissenschaft kein sicheres Wissen, sondern nur hypothetisches Wissen gibt. Selbst wenn sich eine Hypothese in 1000 Fällen bewährt hat, kann es ja einen 1001. Fall geben, an dem sie scheitert. Zum zweiten teilt uns Popper bzw. Bacons Logik mit, dass mein Wissen nicht weiterkommt, wenn das Experiment gut ausläuft, wenn es meine Vermutung verifiziert, sondern nur dann, wenn das Experiment schlecht ausläuft, wenn es meine Hypothese falsifiziert. Jetzt bin ich nämlich gezwungen, mir etwas Neues einfallen zu lassen. Und damit darf ich die Hoffnung haben, einen Schritt näher an die Wahrheit herankommen zu können. Die Frage lautet natürlich jetzt, woher die alten und neuen Hypothesen kommen, die meine Erkenntnisse über die Natur ausdrücken und die über banale Tatbestände hinausgehen, wie etwa Sonnenstrahlen röten die Haut. Popper kümmert sich seltsamerweise um diese Frage nicht in besonderer Weise, was genauer heißt, dass er sie durch eine Unterscheidung von sich wegschiebt, die Unterscheidung zwischen den Bedingungen einer Entdeckung, dem Context of Discovery, und dem Rahmen ihrer Begründung, dem Context of Justification. Er betrachtet nach dieser Vorgabe nur den zweiten Punkt und lässt die Quellen unbeachtet, aus denen die Ideen und ihr Vermögen zur Entdeckung fließen. Wir sollten wenigstens auf ihre Tiefe hinweisen, bevor wir uns erneut Bacon zuwenden, der 300 Jahre vor Popper wenigstens einen Versuch an der Oberfläche unternommen hat. Das berühmteste Beispiel trifft seine Bemühungen, genauer zu verstehen, was Wärme ist. Bacon schlägt zu diesem Zweck vor, erst einmal die Tatbestände zu sichten und zu ordnen, was konkret heißt, eine erste Tafel oder ein Blatt Papier mit all den Dingen zu füllen, die mit Wärme verbunden sind. Sonnenstrahlen, Feuer, Pfeffer auf der Zunge, Schnaps im Magen, Reibung auf der Haut, Erröten im Gesicht und was einem noch so alles einfällt, wobei Vollständigkeit kein Nachteil wäre. Auf einer zweiten Tafel wird notiert, was zwar nach Wärme aussieht, aber keine liefert, oder eher das Gegenteil, nämlich Kälte, das Mondlicht, ein Kellerraum, ein heftiger Wind, Wasser auf der Haut und ähnliche Erscheinungen. Auf einer dritten Tafel wird zuletzt notiert, welche Abhängigkeiten man bei der Herkunft der Wärme findet, also die Hitze des Tages von dem Stand der Sonne, das Brennen im Mund von der Art des Pfeffers, die Wirkung der Reibung von der Trockenheit der Haut und vieles mehr. Und daraus, so schlägt Bacon vor, formt ein Wissenschaftler seine Hypothese über die Natur der Wärme, was konkret in seinem historisch dokumentierten Fall bedeutet, dass er eine glänzende Idee vorschlägt, die spätere Generationen von Physikern als völlig korrekt identifizieren. Bacon stellt nämlich die Hypothese auf, dass Wärme kein Stoff ist, sondern eine Form von Bewegung darstellt und so verstanden werden kann. Bewegung? Bewegung von was? Bewegung wodurch? Alles Fragen, die mehr als offen bleiben. Und wer an dieser Stelle fragt, wie Bacon auf Bewegung kommt und was dieser Schluss mit Logik zu tun hat, wer also überrascht auf die Tafeln starrt und sich wundert, wie der Schreiber diesen Gedankensprung vollzieht, der tut völlig recht daran. Ohne Bacon zu nahe treten zu wollen und ohne damit einen Vorwurf im Sinne zu haben, aber von Logik kann bei seiner Hypothese keine Rede sein, obwohl er dies gerne für sich in Anspruch genommen hat. Wieso soll dieses induktive Vorgehen auch logisch funktionieren? Wer wird danach fragen? Hauptsache ist doch, dass eine Hypothese zustande kommt, die getestet werden kann, und die hat Bacon geliefert, wenn es auch noch einige Zeit dauern sollte, bis die geeigneten Theorien und Geräte verfügbar waren. Wer will etwas von Logik wissen, wenn man etwas hat, mit dem sich argumentieren und weiterforschen lässt?